Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest.
Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Bei mir im Studio Ocker Gundel gleich mit dem Sport und Konstantin Schreiber mit den Nachrichten.
Hallo, guten Abend.
Guten Abend auch von mir.
Als die Ampelkoalition vor 3 Jahren in Berlin startete, war sie zuerst Krisenmanager. Durch die Schlussphase der Pandemie führen, die Zeitenwende einleiten nach Russlands Angriffskrieg und unsere Energieversorgung absichern. Doch inzwischen managt die Koalition vor allem sich selbst von Krise zu Krise. Heute Abend Krisengespräche im Kanzleramt. Zuerst die SPD-Spitze unter sich, dann ein Vier-Augen-Gespräch des Kanzlers mit FDP-Chef Christian Lindner. Der hatte mit einem Strategiepapier die neueste Ampelkrise ausgelöst. Lindner fordert eine neue Wirtschaftspolitik, die so gar nicht zum bisherigen Kurs des grünen Wirtschaftsministers Robert Habeck passt. Über den Krisenabend in Berlin berichtet Gabriele Dunkel.
Das Kanzleramt heute Abend. Vorfahrt Christian Lindner. Mehr miteinander statt übereinander reden. Damit fangen sie wohl nun an. Und es gibt viel zu besprechen. Denn nach wie vor sorgt Lindners Papier zur Wirtschaftswende für Aufregung. Ob seine Forderungen auch Bedingungen für den Fortbestand der Ampel sind, dazu sagt er heute im ZDF nichts.
Diese jetzige Situation mit unterschiedlichen Konzepten, Gesprächen des Kanzlers, Papieren von Herrn Habeck, Vorschlägen von meiner Seite. Da kann ich den Bürgerinnen und Bürgern versprechen, diese Situation, die werden wir schnellstmöglich klären.
Zuvor hatte sich die SPD-Spitze im Kanzleramt getroffen, ein paar Stunden lang, Beratungen über ihre Verhandlungsstrategie. Im Bericht aus Berlin spricht der SPD-Vorsitzende von einer Woche der Entscheidungen.
Ich glaube, was für den Koalitionsausschuss am Mittwoch wichtig ist, ist erstmal zu klären, haben alle noch genug Puste, dass wir diesen Weg, der herausfordernd ist, der auch anstrengend ist, dass wir den jetzt weitergehen gemeinsam, dass wir gemeinsam auch verabreden, was können wir tun, um Arbeitsplätze zu sichern, die Wirtschaft voranzubringen.
Der mögliche neue Parteivorsitzende der Grünen verweist auf schon bestehende Absprachen zur Unterstützung der Wirtschaft. Er sieht den Kanzler in der Pflicht.
Herr Scholz hat vor einigen Jahren gesagt, wer Führung bestellt, bekommt sie bei ihm. Jetzt ist es manchmal so, man wartet abends ein bisschen länger aufs Essen. Die Frage ist Führung jetzt Basta oder ist Führung alle mitzunehmen? Und wenn die Ampel gerade in schwierigem Fahrwasser ist, dann könnte es auch etwas mit der Spitze zu tun haben.
Das öffentliche Übereinanderreden, für die Union eine Steilvorlage. CDU-Chef Merz sagt, die Vorschläge der FDP gehen in die richtige Richtung. Und der CSU-Chef Söder wiederholt zum etlichen Male:
Es gibt überhaupt keine Lösung mehr in schwierigen Zeiten, die wir dringend bräuchten für unser Land. Jeder Tag länger Ampel ist ein verschenkter Tag für Deutschland.
Bis zum Koalitionsausschuss am Mittwoch wollen die drei Ampelspitzen weiterreden, miteinander. Es dürften lange Gespräche werden.
Spaniens Ministerpräsident Sanchez nennt es das größte Aufgebot, das sein Land in Friedenszeiten je erlebt hat. Doch selbst dieses Heer an Soldaten, Polizisten und Rettungskräften wird wohl Wochen oder Monate brauchen, allein um die größten Unwetterschäden zu beseitigen und die Opfer zu bergen. Nach letzten Angaben sind mindestens 217 Menschen ums Leben gekommen. Doch spanische Medien berichten, dass etwa 1.900 Menschen noch als vermisst gelten. Diese erschreckenden Zahlen sorgen in der Katastrophenregion für große Wut. Und die bekam heute bei seinem Besuch auch König Felipe zu spüren. Christina Böker.
Das stand nicht im Protokoll. Felipe muss sich abschirmen lassen. Die Bürger bewerfen das Königspaar mit Schlamm. Assassino, ruft die aufgebrachte Menge, Mörder. Vor Wut über das Krisenmanagement nach der Flut. Aber auch aus Verzweiflung. Hier in Paiporta starben mehr als 70 Menschen. Die Toten liegen noch in den Garagen. Die Familien suchen noch nach Angehörigen. Bitte kommt, wir bitten nur um Hilfe. Mehr nicht. In den Straßen von Paiporta steht noch immer der Schlamm. Viele sorgen sich, weil es regnet. Manche ärgern sich über den hohen Besuch. Wir brauchen hier Maschinen und Fahrzeuge, um den ganzen Müll wegzubringen. Wir können doch hier nicht alles lahmlegen für einen Besuch. Gestern hat die spanische Regierung der Region mehr Hilfe zugesagt. 5000 Soldaten und ebenso viele Polizistinnen. Aber nicht überall kommt ihre Hilfe an. Ein großes Gewerbegebiet, alles geschlossen und alles muss raus. In diesem Möbelhaus stand das Wasser 2 Meter hoch. Als die Flut kam, haben sie gerade noch rechtzeitig zugemacht. Jetzt fehlt Strom. Bis hier wieder Kunden rein könnten, dürfte es Monate dauern. Das Wichtigste ist, dass den Menschen nichts passiert ist. Der Rest ist eine Frage des Geldes. Du fällst hin, du stehst auf, du fällst hin, du stehst auf. So ist das Leben. Nebenan pumpt die Feuerwehr Wasser aus einem Parkhaus. Unklar, ob Menschen unten waren. Die Zahl der Vermissten ist unbekannt. Das Königspaar bemüht um Dialog und Zuhören. Aber trotz freundlicher Gesten, der Tumult begleitet den Besuch. Wobei der Protest wohl eher den Politikern als dem Königshaus gilt.
Es war heute eine Stichwahl und eine Richtungswahl für Moldau. Geht es mit der amtierenden Präsidentin Maia Sandu weiter auf dem Weg Richtung Europäische Union? Oder mit ihrem Herausforderer Alexander Stoyanoglo, der für bessere Beziehungen zu Moskau plädiert? Über den Tag der Stimmabgabe und ein knappes Rennen, Silke Dietrich.
Sie will ihr Land auf EU-Kurs halten, Präsidentin Maia Sandu. Ein Referendum darüber hatte sie bei den Wahlen vor 2 Wochen mit hauchdünnem Vorsprung gewonnen. Der Weg in die EU wird nun in Moldaus Verfassung geschrieben. Präsidentin Sandu befürchtet, dass heute bei der Stichwahl wieder betrogen wird. Diebe wollen unsere Stimmen stehlen. Diebe wollen unser Land kaufen. Aber die Macht der Menschen ist unendlich größer als all ihre Machenschaften. Der Premierminister Moldaus sagte, dass der Kreml versucht, die Wahl zu manipulieren. Schon bei den Wahlen vor 2 Wochen seien nachweislich bis zu 300.000 Stimmen für das prorussische Lager gekauft worden. Auch heute gibt es die Vorwürfe von Wahlmanipulation. Damit habe er nichts zu tun, sagt der Herausforderer Alexander Stoyanoglo. Ich war nie involviert in den Kauf von Wählerstimmen. Auch meine Partei nicht. Und ich habe es schon mehrfach gesagt. Ich habe keine Verbindung zum Kreml. Der ehemalige Generalstaatsanwalt ist der Kandidat der prorussischen Sozialisten. Er ist wegen Bestechung angeklagt. Für die Menschen in Moldau steht viel auf dem Spiel. Es ist ein sehr wichtiger Tag. Wir gehen in die eine oder andere Richtung. Einen so wichtigen Tag hatten wir in den letzten 30 Jahren nicht mehr. Nach Auszählung fast aller Stimmen liegt Maia Sandu knapp vorn.
Und wir schauen jetzt auf weitere Themen des Tages mit dir, Konstantin.
Israel hat seine Angriffe auf Ziele im Gazastreifen auch heute fortgesetzt. Nach palästinensischen Angaben starben dabei in Khan Yunis mindestens 8 Menschen. Auch andere Orte im Süden seien getroffen worden. Unterdessen geht die Impfkampagne im Norden des Gazastreifens weiter. Hier wurden seit gestern fast 60.000 Jungen und Mädchen gegen Kinderlähmung geimpft. Rund um die Impfungen gab es taktische Feuerpausen. UNICEF sprach von beispiellosen operativen und sicherheitstechnischen Herausforderungen. Der Kampf ums Weiße Haus geht morgen ins Finale. Einen Tag vor den US-Wahlen treten die Präsidentschaftskandidaten noch einmal in wichtigen Swing States auf. Vizepräsidentin Harris plant mehrere Kundgebungen in Pennsylvania. Konkurrent Trump will zudem auch in North Carolina auftreten. Umfragen zufolge ist ein extrem knapper Wahlausgang wahrscheinlich. Beobachter fürchten, dass es bei einer Niederlage Trumps zu gewaltsamen Ausschreitungen durch seine Anhänger kommen könnte. In Washington wurde bereits die Polizeipräsenz verstärkt. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die ausländischen Verbündeten zu mehr Hilfe bei der Flugabwehr aufgerufen. Zuvor war unter anderem die Hauptstadt Kiew erneut Ziel russischer Drohnenangriffe. Bei dem Beschuss wurden Gebäude, Straßen und Teile der Stromversorgung beschädigt. Insgesamt habe es in den letzten Tagen rund 500 Drohnenangriffe gegeben. Die meisten Attacken richteten sich dabei gegen die zivile Infrastruktur und Energieanlagen, so Selenskyj.
Und wir kommen jetzt zum Sport und das ist heute ein bunter Mix aus Handball, Tennis und natürlich Fußball-Ocker.
Genau so ist es. Der 9. Spieltag in der Fußball-Bundesligas Geschichte und es war ein historischer. Denn Holstein Kiel feierte ja gestern den ersten Sieg in der Vereinsgeschichte in der höchsten deutschen Spielklasse. Welche Geschichten der Fußball heute in den beiden Sonntagsspielen geschrieben hat, das klären wir jetzt. Über ein Happy End durfte sich am Abend Borussia Mönchengladbach freuen. Nach dem Aus im DFB-Pokal gewannen die Fohlen zu Hause gegen Werder deutlich mit 4:1.
Gerardo Seoane beim Schlusspfiff. Ohne großen Jubel. Einmal Shake Hands, dann erstmal durchschnaufen.
Es ist klar, dass wir alle enttäuscht waren am Mittwoch nach dem Pokal aus. Und umso höher rechne ich das auch dem Team an, dass wir es geschafft haben, alle gemeinsam die richtige Energie auf den Platz zu bringen.
Werder in Schwarz erwischt einen Katastrophenstart. Der Fehlpass von Lienen landet direkt bei Kleindienst. In der Mitte wartet Plea, dann ist der Ball auch schon im Netz. 11. Minute. Gladbach freut sich, Werder grämt sich. Was für ein doofes Ding. Bittencourt wird auch noch von Plea angeschossen. Werder steht danach völlig neben sich. Der Abschlag von Zetterer findet nur Gladbachs Hack, der den Ball einfach hoch nach vorne drischt. Sieht ungefährlich aus, ist es aber nicht. Honorar macht das Beste draus. Flanke in die Mitte, es wird ein Eigentor von Friedel. Werder erlebt schreckliche 81 Sekunden. So lange dauert's vom ersten bis zum zweiten Tor. Seoane erstaunlich zurückhaltend, läuft doch eigentlich perfekt. Denn Werder wackelt weiter. Die letzten drei Auswärtsspiele haben sie allesamt gewonnen. Schwer zu glauben. Irgendwie passt da nichts zusammen. Als wenn das nicht schon reichen würde, wird Bremen kurz vor der Pause auch noch ausgekontert. Franck Honorat läuft nicht nur allen davon, er lässt auch Zetterer keine Chance. Gruß an zu Hause. 3:0, das glaubt ihr nicht.
Ich glaube, diese Performance in der ersten Hälfte, die war unfassbar gut. Es gab, glaube ich, fast gar nichts, was irgendwie nicht gut lief.
Werder wechselt dreimal, wirkt danach wie verwandelt, spielt mit vollem Risiko nach vorn. Die Bremer haben sich keinesfalls aufgegeben. Sie versuchen alles, um das Ergebnis zu korrigieren. Klappt nicht. Die Defensive ist nicht wachsam genug. Kleindienst nicht im Abseits. Stöger 4:0, 66. Minute. Der kleine Bremer Hoffnungsschimmer erlischt. Der dritte Assist von Kleindienst, das vierte Tor der Borussia. Eine Viertelstunde vor Schluss gelingt Werder noch ein wenig Ergebniskosmetik. Keke Top zum 1:4 aus Bremer Sicht. Kein Grund zum Jubeln. In der 82. Minute sieht Weiser gelb-rot nach wiederholtem Foulspiel. Die Laune endgültig hinüber.
Generell haben wir es heute als Mannschaft nicht geschafft, am Ende der englischen Woche die Energie aufzubauen, die der Gegner aufgebaut hat. Und dann bist du halt in allen elementaren Dingen des Fußballspiels unterlegen.
Ja, ein trüber Abend für Werder.
Und eine trübe Bilanz findet sich beim SC Freiburg. Zu Hause haben die Breisgauer seit Januar nicht mehr zu null gespielt. Heute schon, aber eben auch null Tore geschossen. Endstand gegen Mainz also 0:0. Und so ein Stadionbesuch soll ja im besten Fall zu einem Stadionerlebnis werden. Wer für heute in Freiburg Vergnügen gebucht hatte, der erlebte allerdings etwas anderes.
Die 90 Minuten im Freiburger Stadion waren eine eher maue Veranstaltung. Keine Tore, kaum Chancen. Beide Teams hielten sich an ihre taktischen Vorgaben. Offensivaktionen waren darin anscheinend nicht vorgesehen. Den ersten Torschuss gab es nach sage und schreibe 26 Minuten. Freiburgs Vincenzo Grifo traute sich. Die Gäste aus Mainz, auf fremden Plätzen bislang ungeschlagen, ließen es ebenfalls langsam angehen. Nationalspieler Jonathan Burkhardt kam nach einer Ecke einen Tick zu spät. Nach einer halben Stunde hatte sich weder Freiburg noch Mainz ein Tor verdient. Die beste Gelegenheit, das 0:0 zu beenden, hatte dann der Sportclub aus Freiburg. Guter, schneller Konter über Junior Adamu im Zusammenspiel mit Erin Dingschi. Wieder der Österreicher, aber Robin Zentner im Mainzer Tor, aufmerksam und reaktionsschnell. Im Stile eines Handballtorwarts verhinderte er den Mainzer Rückstand.
Es tut natürlich gut, wenn du dann ein Tor machst. Wir hatten, denke ich, in der ersten Halbzeit die klarste Chance. Und dann muss eben auch Mainz dann mehr investieren. Das wird dem Spielverlauf dann natürlich wesentlich helfen.
Aber auch im zweiten Durchgang beide Teams offensiv enthaltsam. Der SC Freiburg und der letzte Angriff der Partie, der Ausgang bezeichnet. Für Mainz-Trainer Bo Henriksen und sein Team eher ein Punktgewinn. Sein Freiburger Kollege Julian Schuster wirkte nach den 90 Minuten hingegen ein wenig zerknirscht.
Ja, dann werfen wir als Unbeteiligte doch jetzt mal einen entspannten Blick auf die Tabelle nach dem 9. Spieltag. Ganz oben die Bayern, 3 Punkte dahinter. Leipzig, es folgen Frankfurt und Leverkusen. Freiburg ist 6. Gladbach jetzt auf Platz 9. Werder finden wir auf Rang 10. Mainz ist 13. in der Abstiegszone. Hoffenheim vor Kiel und Schlusslicht Bochum. Ja, und wir bleiben noch beim Fußball. Heute wurden die Achtelfinals im DFB-Pokal ausgelost. Da dürfen wir uns unter anderem freuen auf den einzig übrig gebliebenen Drittligisten Arminia Bielefeld, der zu Hause gegen Freiburg spielt, und auf das Duell der ganz Großen. Bayern München gegen Bayer Leverkusen gespielt wird am 3. und 4. Dezember. Ja, und damit zum Tennis, Spielsatz und Sieg und damit Turniersieg für Alexander Zverev. Der 27-Jährige hat das ATP-Turnier in Paris gewonnen. Er besiegte den Lokalmatadoren Hugo Humbert aus Frankreich klar in 2 Sätzen. Für Zverev war es in einem von Verletzungen und Krankheiten geprägten Jahr der 2. Turniersieg. Dieser Titel bedeutet die Welt für mich, sagte Deutschlands Nummer 1 nach dem Sieg. Ja, und dann schauen wir noch in die Handball-Bundesliga. Da kam der deutsche Rekordmeister Kiel bei den Füchsen Berlin ziemlich unter die Räder, verlor mit 9 Toren Unterschied. Kein guter Tag für Andi Wolf.
Es war das Duell des Tages. Torhüter Andreas Wolf gegen Rückraumspieler Matthias Gitzel. Ein Duell, das der Füchse-Spieler für sich entschied.
Ja, ich bin stolz, wie er diesen Wolf geknackt und auch die Abwehr von Kiel.
Denn der Däne und sein Team in Grün legten von Anfang an ein hohes Tempo an den Tag. Mit dieser Aktion setzte Gitzel direkt ein Ausrufezeichen im Zweikampf mit dem THW-Keeper. Das Spiel, verfolgt von rund 9000 Zuschauern, die Berliner Max-Schmeling-Halle restlos ausverkauft. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte kamen die Füchse im zweiten Spielabschnitt in einen Flow. Bei Marzenics Treffer zeigten sich die Kieler erneut zu passiv in der Verteidigung.
Deren Tempospiel war einfach besser als unseres und man muss einfach neidlos heute anerkennen, dass Berlin besser war als wir.
Kieler Ratlosigkeit gegen Berliner Leichtfüßigkeit. Die Füchse, angetrieben von der Atmosphäre mit tollem Kombinationsspiel, ließen Wolf und Co. alt aussehen. Von Ausgangspunkt Gitzel bis zu Vollstrecker Afteigum, alles klappte bei den Gastgebern. Bestes Beispiel der 7 Meter von Freihöfer. Den Torwart vernascht, doch zu diesem Zeitpunkt war alles klar. Die Füchse und Matthias Gitzel mit einem überzeugenden 35-26 Triumph gegen Kiel. Und das in einer Eindeutigkeit, die wohl kaum ein Berliner vorher erwartet hätte.
Und wir sind beim Wetter angekommen. Sven, bevor du uns zeigst, wie die neue Wetterwoche beginnt hier in Deutschland, schaust du noch mal nach Spanien, wo neuer Regen die Lage noch einmal erschweren könnte.
Ja, genau so ist es, Helge. Und deswegen bleibt es natürlich mit unserer Aufmerksamkeit so, dass wir nach Spanien schauen. Und das will ich gleich zu Beginn auch tun. Das ist ein aktuelles Radarbild. Sie sehen Valencia, Sie sehen Alicante. Valencia ist gerade wieder überquert worden. Es waren in Summe in 3 Stunden 20 Liter. Das ist nicht dramatisch. Dieses Regen- und Gewittergebiet zieht jetzt nördlich weiter. Und jetzt haben wir hier in der Prognose das mal zur Sichtbarkeit gebracht. Hier immer an der Küste lang, das geht jetzt bis Mittwoch, da dreht es dann Richtung Barcelona und dann noch mal ein bisschen weiter zurück auf die Balearen. 100 Liter sind durchaus im Maximum, für die meisten 50 bis 100 Liter möglich, nicht überall, aber das ist einfach örtlich vielleicht sogar mit 150 Litern versehen bis Mittwoch, einfach noch mal notwendig an der Stelle hinzuweisen. Und wenn man so will, wir sehen da die Wetterlagen, die möglich sind in einer fast 1,5 Grad wärmeren Welt. Völlig unabhängig davon, welche Meinung wir dazu haben, das ist einfach Physik. Jetzt gucken wir auf unser Wetter, heute viel Sonnenschein im Norden und über Baden-Württemberg und Bayern die Nebelfelder, sonst 7 bis 9 Stunden Sonne. Und Sonne ist auch das Stichwort für den Einstieg in die neue Woche. Viel gibt es davon im Norden. Diese Wolken kippen ein bisschen nach Osten. Im Süden der Nebel eine zähe Geschichte. Morgen früh bei Aufklaren bis -2, an der Küste unter Wolken +11. Morgen Nachmittag 8 bis 13, im Rheinland und am Alpenrand bis 16 Grad. Und die Aussichten Dienstag nochmal so ähnlich. Mittwoch allmählich wieder mehr Hochnebelwolken, Helge.
Ja, mit der Sonne starten wir gerne die neue Woche. Vielen Dank, Sven. Und damit geht diese Tagesthemenwoche zu Ende. Hier im Ersten geht's weiter mit einer Reportage.
Ja, genau, nämlich der BR Story. Ausgesetzt in der Wüste Europas, tödliche Flüchtlingspolitik.
Ja, und für heute sagen wir danke, dass Sie mit dabei waren.
Genau, und morgen starten wir hier gerne mit Ihnen in eine neue Woche. Jetzt wünschen wir Ihnen eine gute Nacht.
Tschüss.
Tschüss.